Seit Jahrzehnten erforscht er die Risiken, denen der Mensch ausgesetzt ist, beschäftigt sich wissenschaftlich mit Angst und Furcht. Professor Ortwin Renn, international renommierter Sozialwissenschaftler und Risikoforscher. Er ist seit 2016 wissenschaftlicher Direktor am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Außerdem hat er seit vielen Jahren einen Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart. Herr Renn, die Corona-Pandemie ist die größte Herausforderung, mit der wir uns in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert sehen. So ähnlich sagte es auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht abschätzbar. Wie erleben Sie denn ganz persönlich diese Krise?
Naja, am Anfang hatte ich gedacht, es würde nicht so kritisch, wie es jetzt ausgesehen hat. Da waren auch die Daten, die wir aus China bekommen haben, noch eher beruhigend. Und dann hat sich dann doch gezeigt, dass diese Corona-Krise viel intensiver ist, als wir es ursprünglich gedacht hatten. Also von daher auch wir als Wissenschaftler sind manchmal etwas blauäugiger in die Sache hineingegangen, weil wir es oft gesehen hatten mit der Vogelgrippe, mit der Schweinegrippe. Wir haben ja schon viele virale Epidemien gehabt, aber keine war wirklich so durchschlagend wie jetzt Corona. Also von daher hat uns das auch überrascht und wir sind natürlich dann auch sehr schnell übergegangen, gesagt, es ist eine Pandemie, jetzt müssen wir auch wirklich sehr schnell reagieren. Und für mich persönlich kann ich sagen, gut, als Mensch, der eben mehr Papier beschreibt und der schon gewohnt ist, mit Computer zu arbeiten, war das nicht so eine große Herausforderung. Allerdings ein Institut zu leiten mit 150 Leuten nur über den heimischen Computer, das ist auch eine gewisse Herausforderung. Aber alle haben wunderbar mitgemacht, das geht gut. Aber ich bedauere natürlich die vielen anderen, die jetzt im Hotelgewerbe tätig sind oder die im Bereich des Maschinenbaus oder in Fabrikhallen arbeiten müssen. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung.
Wie sehen Sie denn das Krisenmanagement der Politik hierzulande in Sachen Corona?
Also ich sage mal so, verglichen mit vielen anderen Ländern sollen wir froh sein, dass wir die Regierung haben, die wir haben. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Natürlich gibt es immer Punkte, wo ich sagen würde, da hätte ich etwas anders entschieden oder hier hätte man vielleicht etwas besser korrigieren können. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir in der Regierung, aber auch in den Ministerien, auch in den Behörden Personen, die sehr schnell auf diese Krise hin reagiert haben, die alles getan haben, was möglich ist. Und man sieht es ja auch letztlich an den Zahlen, so, dass wir so relativ gimpflich, ich muss sagen, relativ gimpflich ist ja immer schlimm genug, aber relativ gimpflich bei so vielen Infizierten dann doch durch diese Krise bislang gekommen sind, ist auch ein Zeichen eines guten Managements. Also ich bin auch dafür, wenn man deutlich sagt, hier hat die Bundesregierung, auch die meisten Landesregierungen sehr besonnen, auch sehr, ich sag mal, informiert reagiert.
Sie sprechen gerade die Landesregierung an, das ist aber doch ein bisschen unübersichtlicher geworden die letzten Wochen, weil jetzt eben die Landesregierung vieles selber regeln dürfen.
Das ist auch nicht falsch. Also es ist ja so, wir haben ja unterschiedliche Fallzahlen und deshalb ist es natürlich auch sinnvoll zu fragen, wo können wir mehr lockern als anderswo. Was ich mir gewünscht hätte, Sie sind ja schon dabei zu sagen, wo gibt es auch was Kritisches, dass man noch viel stärker kommuniziert hätte, dass es flächendeckende Standards gibt, wo man sagen kann, also über den 50 Fälle pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hinaus, dass wir sagen, wenn diese kritischen Zahlen überschritten werden, dann müssen wir wieder mehr auch an Distanzierungsmaßnahmen ergreifen. Und das machen wir eben bundesweit so. Aber dort, wo wir wenige Fälle haben oder gar keine neuen Infektionen mehr haben, können wir auch schneller lockern als anderswo. Aber wir müssen sehr wachsam sein. Und ich glaube, wenn wir diese Botschaft ein bisschen stärker verbreitet hätten, und da ist es tatsächlich so, dass einige Landesregierungen und vor allem Ministerpräsidenten dann etwas, ich sag mal, sich profilieren wollten auch und mehr tun als die anderen oder weniger tun, je nachdem, wie man sieht. Hier wäre es besser gewesen, das gemeinsame Konzert der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wäre durchgehalten worden. Man hätte gesagt, ja, wir können regional anders reagieren, aber alles geht quasi nach den gleichen Standards und nach dem gleichen Maßstab.
Grundsätzlich ist es ja sehr schwer abzuwägen. Was ist denn nun die richtige Entscheidung eigentlich, wenn man zum Beispiel die Öffnung der Kitas anguckt?
Also das ist klar, ich habe auch jetzt keine Kristallkugel vor mir liegen, die sagt, das ist die richtige Entscheidung. Ich meine, dafür leben wir auch in einer demokratischen Verfassung, die sagt, diese Abwägung müssen die ich sage mal, Volksvertreter bzw. die gewählten Vertreter machen. Wichtig ist, dass wir sehen, dass es eine Abwägung gibt, die darauf beruht, dass wir Leiterfahrung für beide Seiten, also für diejenigen, die durch Corona bedroht sind und diejenigen, die durch wirtschaftlichen Stillstand bedroht sind, dass wir bei beiden Seiten sehen, da ist Leiterfahrung, wir wollen die minimieren. Also es geht nicht darum zu sagen, auf der einen Seite steht die Gesundheit und das Leben der Mitmenschen, auf der anderen Seite steht der böse Mammon und da geht es nur ums Geld und Profit. Dann sehen wir die Sache völlig falsch. Also gerade auch, wenn wir wirtschaftlichen Stillstand haben, haben wir auch gesundheitliche Auswirkungen des gesellschaftlichen Stillstandes. Das muss man immer mitbedenken. Da geht es nicht nur darum, dass natürlich auch Gewalterfahrung in der Familie angestiegen ist. Es geht auch darum, dass wenn wir mehr Arbeitslose haben, schlägt sich das direkt in den Gesundheitsziffern nieder. Wir rechnen eben damit, dass jedes Prozent Arbeitslosigkeit auch die Lebenserwartung der Menschen reduziert. Also es ist tatsächlich auch immer eine Frage Gesundheit gegen Gesundheit. Es gibt ein Risiko auf der einen Seite, dass wir gesundheitsschädigend wirken und auf der anderen Seite, und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir da die richtige Balance, also eine kluge Abwägung treffen. Unsere Rolle als Wissenschaftler ist es dann, und Wissenschaftlerinnen natürlich, ist es dann zu sagen, was steht auf der einen Seite der Waage und auf der anderen, aber wie dann die Waage austariert wird, das ist eine genuin politische Frage und da brauchen wir auch kluge und weitreichende Politiker, die hier im Sinne des Gemeinwohls diese Abwägung vornehmen.
Aber dennoch treffen ja Politiker Entscheidungen aufgrund der Aussagen von Wissenschaftlern. Und da erleben wir ja auch gerade, dass es da doch fachlich auch Unterschiede gibt zwischen zum Beispiel dem Virologen Christian Drosten oder seinem Kollegen Hendrik Streeck. Die widersprechen sich dann ein bisschen, dann kommt noch der Alexander Kekulé dazwischen. Wie erkennt man denn, was glaubwürdig ist? Wie soll man sich orientieren?
Also da muss man zunächst mal sehen, dass Wissenschaft nicht sozusagen ewige Wahrheiten verkünden kann, sondern sie sagt, sie muss aufgrund der Daten ein stimmiges Bild schaffen, das konsistent ist mit den Daten oder mit der Evidenz, die wir haben. Und da sind manchmal auch mehrere Interpretationen möglich. Mhm. Aber was Wissenschaft sehr gut kann, und das hat sich ja auch in Deutschland gezeigt, sie kann deutlich sagen, was absurd ist, also alle diese schrecklichen Verschwörungstheorien beispielsweise, aber auch, was in jedem Falle stimmt. Also ich glaube, alle Virologen, die jetzt in irgendeiner Weise gefragt worden sind, haben deutlich gesagt, wir sehen, dass die Ansteckungsgefahr höher ist, als sie ursprünglich erwartet haben. Auch über Aerosole können sich Menschen anstecken, vor allem in Innenräumen. Das heißt, diese physische Distanzierung ist ein richtiges Maß und auch eine richtige Methode, um vorzugehen. Dann kann man bei einzelnen Punkten schon mal etwas unterschiedliche Meinung sein, ob beispielsweise über Kinder noch stärkere Übertragung verbunden ist oder nicht. Da sind die Evidenzbelege auch nicht so eindeutig. Also es ist in der Wissenschaft oft so, dass es Indizien für die eine oder andere Seite gibt und dann ist eben der ein oder andere Wissenschaftler mehr geneigt, der einen oder anderen Seite mehr Vertrauen zu schenken. Aber es gibt natürlich tatsächliche Fakten, die sind nicht hinterfragbar und da sind die Wissenschaftler sich auch ganz einig.
Die Medien spielen da ja manchmal auch eine unglückliche Rolle. Es wurde über Lagerkampf gesprochen, verkürzte Zitate wiedergegeben. Welche Verantwortung tragen die in diesem Fall?
Also ich glaube schon, dass die Medien eine große Verantwortung tragen, weil es ja um Leben und Tod geht. Also ein Medium, ich sage es jetzt mal salopp, sagen würde, bitte geht raus, es gibt keine Gefahr und das ist alles nur eine Einbildung oder eine Verschwörung von Gates oder von wem auch immer. Wenn das tatsächlich verbreitet wird, und wir haben ja Verbreitung in den sozialen Medien genau in dieser Richtung, dann ist das ein Todesurteil für eine Reihe von Leuten. Das muss man eben sehen, auch Informationen können töten. Das ist das, was wir jetzt gerade in der Risikodebatte und jetzt in der Corona-Debatte in besonderem Maße wieder erleben. Und das sagt auch viel über die Verantwortung der Wissenschaft, der Politik, aber eben auch der Medien aus. Aber ich möchte deutlich sagen, die nicht sozusagen jetzt sozialen Medien und teilweise die Influencers, da sieht es anders aus, aber die große Zahl der Medien in Deutschland, die ich so beobachte, selbst die Boulevardpresse versucht, ich sag mal, dieser Verantwortung weitgehend gerecht zu sein. Dass sie dann manchmal die Kontroversen überbetonen und damit zur Konfusion beitragen, das liegt so ein bisschen Sache der Medien, die mögen ja Konflikte und wollen die dann auch aufzeigen. Ja, das macht so ein bisschen auch ein Stück weit mehr Sensation.
Schlagzeilen aber bringen es hat Aufmerksamkeit.
Sich, ja. Genau, ja, das ist klar. Ja, in dem Moment, wo jetzt, ich meine, das Thema Bildzeitung hatten Sie ja selber jetzt gerade auch angesprochen, ja, wo es darum ging, dass sich die einzelnen Virologen dann angeblich widersprochen hatten. Das kann ich verstehen, das wird auch ein bisschen inszeniert. Nichtsdestotrotz, also im Großen und Ganzen, ich habe wirklich die Medienlandschaft relativ gut beobachtet. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die das auch sehr systematisch gemacht haben. Also ich würde der deutschen Presse hier durchaus attestieren, dass sie sehr verantwortlich mit dieser Krise umgegangen ist.
Wir haben diese Sendung ja einige Tage vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Wie sich die Situation in Deutschland weiterentwickelt, können wir im Moment nicht genau sagen. Aber es scheint ja, als seien wir hierzulande wirklich im Vergleich zu anderen Ländern, Russland, Brasilien, USA, was auch immer, auf einem sehr guten Weg. Befürchten Sie, dass die Leute jetzt schon wieder dann leichtsinnig werden?
Also das ist durchaus möglich. Also es ist so, dass wir natürlich jetzt sehen, dass es immer weniger Fälle gibt und wir erkennen auch, dass die meisten Menschen in Deutschland natürlich niemanden kennen, der sich angesteckt hat. Ja, weil obwohl es über 150.000 sind, ist es dann doch jetzt im Vergleich zu 81 Millionen eine relativ kleine Zahl. Und das führt natürlich dazu, dass jeder sagt, na ja gut, also das habe ich nur jetzt im Fernsehen und in den Medien gelesen, ja, und ich kenne keinen und ich bin auch nicht krank geworden, also ist das gleich für mich nicht so wichtig und für mich ist es dann auch, dass ich mich daran in die Auflagen nicht mehr so halten muss. Und das ist natürlich gefährlich, weil natürlich klar ist, wenn das alle sagen, dann haben wir eine zweite Welle. Und wir sehen, dass die zweite Welle auch keine Illusion ist oder kein Hirngespinst ist. Im Moment erleben wir in Mexiko eine starke zweite Welle. Also die hatten fast null. Also das kann tatsächlich folgen. Und insofern gibt es aus meiner Sicht im Moment wirklich keinen Grund von, ich sag mal, grundlegenden Verhaltensmaßnahmen Abstand zu nehmen. Also vor allem diese 1,50 Meter Abstand und eben auch dort, wo man den nicht einhalten kann, dann eben Maske tragen.
Also Flugreisen, Urlaub auf Mallorca scheinen möglich, Restaurants haben geöffnet. Das erzeugt ja aber bei den Leuten vielleicht schon eine ganz andere Stimmung.
Ja, das ist eben das Schwierige. Ich meine, es sind zwei Dinge, die es schwierig machen. Das eine ist, man gewöhnt sich schnell an große Zahlen. Also, sagen wir mal so, wenn die ersten 100, die gestorben sind, das war eine Katastrophe. Wenn jetzt von 3.800 auf 3.900 die Zahl steigt, na ja, 3.800, 3.900, das ist auch 100, ja. Und das sind auch 100 Individuen, ja, die Schweres zu schlitten haben und deren Familien schwer trauern. Also es ist die gleiche Anzahl, aber es wirkt anders. Und wenn man jetzt in die USA oder anders geht, wo wir über 100.000 gehen, dann wird es plötzlich zur Normalität. Also das ist so eines der Schwierigkeiten. Menschen gewöhnen sich leider Gottes sehr schnell auch an Leid. Und das andere ist natürlich, was Sie eben andeuteten, vieles wird ja wieder jetzt zur Normalität übergehen und dann will man sich auch wieder normal verhalten. Und da macht es eben doch viel aus, ob man in dieser neuen Normalität doch zumindest die Vorsichtsmaßnahmen weiterpflegt oder ob man sie über Bord wirft.
Was man grundsätzlich sagen kann, ist sicherlich, Pandemien gehören zu den Gefahren, vor denen sich Menschen zurecht fürchten.
Ja, Pandemien haben durchaus, wie wir gesehen haben, eine nicht geringfügige Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten. Und es sind immer die zwei wesentlichen Größen, die hier eine Rolle spielen. Wie schnell steckt man sich an und wie tödlich ist die Ansteckung oder wie gesundheitlich schwerwiegend ist dann die Folge der Ansteckung. Jetzt ist bei Corona noch nicht mal die Todesrate so wahnsinnig hoch. Es ist wahrscheinlich 10-mal höher als bei der normalen Grippe. Das reicht auch schon. Aber die Ansteckungsgefahr ist wesentlich mehr, als wir anfangs erwartet hatten. Und da zeigt sich eben, dass es durch die ganze Welt durchzieht.
Wenn wir mal weggehen von dieser Pandemie, fürchten sich Menschen im normalen Leben vor ganz anderen Dingen, wie etwa Handystrahlen, die Krebs verursachen, Pestizidrückstände im Wasser oder im Lebensmittel. Ist das wirklich eine große Gefahr für uns?
Nein, eigentlich nicht. Also verglichen mit dem, was wir jetzt erleben, sind das alles, ich sag mal, sehr, sehr kleine Risiken. Nur was interessant ist, in einem Land wie Deutschland, wo wir wenig sonstige Risiken haben. Also wir haben hier eine Lebenserwartung von Frauen, die liegt hier über 80 Jahre, bei Männern fast 80, also es ist 79 Jahre inzwischen. Und das von 10.000 Deutschen 9.600 ihr 70. Lebensjahr erreichen werden. Das ist alles ein Zeichen davon, dass wir Gott sei Dank die großen Lebensrisiken, die wir in der Vergangenheit hatten, überwunden haben. Das ist die wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Es gibt immer noch die sogenannten vier Volkskiller. Die kennt jeder, aber die unterbelichtet jeder. Und das ist Rauchen, Alkohol trinken, ungesund essen und Bewegungsmangel. Epidemiologen sagen uns, also wenn man alle vier tut, also dann kann das eine Lebenserwartung 17 Jahre ausmachen. Also das ist eine richtig dramatische Zahl. Und vor vielen Dingen, wovor wir sehr viel Angst haben, also beispielsweise Pestizidrückstände in Lebensmitteln oder Handystrahlen oder sonst was, die sind auch nicht unproblematisch, aber vergleichsweise viel, viel geringer in ihren Lebens- und Gesundheitsrisiken. Wenn wir beispielsweise jetzt nochmal die Pestizidrückstände in Lebensmitteln sehen, seriöse Gutachten sagen, ja, also wenn wir es statistisch ausrechnen, ist es vielleicht 200 im Jahr oder eher weniger. Also
Todesfälle, das ist, meinen Sie?
Todesfälle, oder? Ja. Und es gibt natürlich auch Umweltbelastungen, die sehr viel mehr auch an Krankheiten bringen, auch an Todesfälle bringen. Also Luftverschmutzung ist eine davon, ja, wo wir eben auch gerade jetzt durch diesen Dieselskandal darauf aufmerksam gemacht worden sind. Da liegen wir in Deutschland durchaus bei 15.000 bis 30.000. Wir sehen, es ist auch eine große Spannungsbreite da in den Vorhersagen. Aber es ist sicherlich nicht weniger als 15.000 im Jahr. Das sind also schon große Zahlen. Auch weltweit ist das eine der größten Lebensrisiken, die wir haben. Also an der Stelle anzusetzen, ist sehr, sehr wichtig. Bei vielen anderen Dingen sage ich, auch da ist es gut, dass wir vorsichtig sind, aber es ist nicht ein so großes Risiko, dass wir da also alles dran setzen müssten, um es zu reduzieren.
Warum halten sich eigentlich Ängste, die man vielleicht sogar selber steuern kann, so stark? Warum beschäftigen die den Menschen?
Angst ist ja zunächst mal ein Signal der Aufmerksamkeit. Also wenn wir uns sozusagen an die archaischen Zeiten zurückversetzen, als der Mensch erst aus dem Urwald in die Savanne kam, war Angst ein ganz wichtiger Faktor, um das richtige Verhalten auszulösen. Und das ist eben entweder totstellen, wenn man sozusagen den Löwen vor sich sieht, damit er einen nicht sieht, oder fliehen oder kämpfen. Das sind so die ganz rudimentären Verhaltensmuster, die dann kommen. Und die haben wir heute zum Teil auch noch. Und das ist eben ein Teil, wie wir Angst bewältigen. Die einen sagen, mich trifft's schon nicht. Ja, das sind diejenigen, die jetzt in der Corona-Krise doch rumlaufen und sagen, ich bin die berühmte Ausnahme, die verschont bleibt, oder die Mehrheit, die verschont bleibt, wie man auch immer sieht. Dann gibt's eben die sehr ängstlichen Menschen, die zu Hause bleiben und sich einigeln. Das ist jetzt auch durchaus sinnvoll. Aber natürlich, wenn sie dann kein Wasser trinken oder keine richtigen Lebensmittel zu sich nehmen und dehydrieren, dann haben sie natürlich ein anderes Risiko, was dann überwunden werden muss. Und dann gibt es eben diejenigen, die eher kämpferisch eingestellt sind. Das ist für die Corona-Krise kritisch, denn gegen den Virus kann man ja kaum kämpfen. Und dann werden oft Ersatzobjekte gesucht. Und das kann sein, beispielsweise am Anfang waren es ja durchaus auch Ausländerinnen und Ausländer oder gerade Chinesen, die man dann angegriffen hat, oder man greift Leute an, die angeblich nicht vorsichtig oder zu vorsichtig sind, oder greift Politiker oder was auch immer an. Also diese eher kampfbereiten Menschen sind diejenigen, die es nicht ertragen können, nichts tun zu müssen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass sie irgendeinen Ersatzfonds haben, die aber nicht destruktiv ist.
Könnte man ins Positive wenden?
Ja, also die könnten zum Beispiel dann in die Fitnessstudio gehen und da richtig den Boxhandschuh anziehen, ja, und so sagen, ich stell mir vor, du bist der Virus und ich hau jetzt da richtig mal drauf.
Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, warum wir uns vor dem Falschen fürchten. Das Risikoparadox heißt es. Es gibt tatsächlich systemische Risiken, dazu gehören auch die Pandemien, die ein großes Problem darstellen. Es gibt aber auch darüber hinaus noch weitere Risiken, die zu dieser Kategorie gehören. Bitte erklären Sie doch.
Ja, also systemische Risiken sind Risiken, die im Grunde genommen die Funktionalität eines wichtigen Dienstleistungsbereiches der Gesellschaft außer Kraft setzen und die auch auf andere wichtige Bereiche ausstrahlen. Und die Pandemie ist natürlich ganz toll als Beispiel dafür, ja, weil sie eben zeigt, wenn so eine Pandemie kommt, dann greift die quasi die gesamte Funktionalität einer Gesellschaft an. Und wir haben ja gesehen, in den Ländern, die nicht so gut vorbereitet waren wie Deutschland, dass es dann auch wirklich zu schweren Engpässen und zu Problemen kommt. Und sie greifen über das Gesundheitssystem hinaus, in das private System hinein, in das Wirtschaftssystem hinein, in das politische System. Also sie haben diesen Ausstrahlungseffekt. Und da haben wir eine ganze Reihe von solchen Risiken, die das tatsächlich auch die gleichen oder ähnliche Eigenschaften haben. Denken Sie an die Finanzkrise 2008. Man hat gezockt. Die Finanzprodukte, die da erstellt worden sind, hatten alle keine reale Deckung. Und irgendwann ist das zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Und dann kommt dieses Dominospiel rein. Der erste Dominostein fällt und dann fallen alle alle hintereinander oder gibt es auch kein Aufhalten mehr. Und dann ist die Funktionalität des gesamten Kapitalmarktes in Zweifel gezogen worden und war sogar wirklich bedroht. Wir brauchen ja auch Geld, wir brauchen Banken und so weiter. Das ist ja unbestritten. Und da muss dann eben der Steuerzahler und die Steuerzahlerin einspringen, was natürlich nicht in der Sache ist. Und wir haben andere Risiken, nehmen wir den Klimawandel. Das ist das Gleiche, ist also ein globales Risiko, das uns alle bedroht. Und wo wir eben sehen, wenn die Temperaturen sozusagen zu hoch werden, haben wir Hitzewellen, wie wir sie in den letzten 2 Jahren schon erlebt haben, aber eben auch mehr stark Wetterereignisse. Das ist eher ein schleichendes Risiko, die Pandemie kommt plötzlich, aber die Auswirkungen sind genauso verheerend.
Über den Klimawandel möchte ich nachher nochmal mit Ihnen reden. Mich würde es jetzt einfach mal interessieren, woher rührt grundsätzlich menschliche Angst überhaupt?
Es ist sozusagen eine biologische Form, die Angst, um sich auf drohende Gefahren einzustellen. In unserer zivilisierten Gesellschaft ist es so, dass wir vor manchen Dingen Angst haben, vor denen wir keine Angst haben müssten. Nehmen wir nochmal den dunklen Wald. Also wenn Sie heute hier in Stuttgart durch den dunklen Wald laufen nachts und es ist ein Geräusch, Wölfe gibt's nicht mehr, Bären gibt's nicht mehr, dennoch können Sie nicht anders als Angst haben. Also das ist uns einfach so eingebunden. Das ist so eine Urangst, genau. So ist es. Ja, es ist dunkel, Sie hören was, Sie können es nicht zuordnen. Ja, merkt man, wie man sozusagen erstmal einfriert, ein bisschen zittert. Ja, all das ist durchaus funktional, wenn tatsächlich ein Löwe dahinter wäre. Und so haben wir eben viele Elemente sozusagen so einer ursprünglichen Angst, so einer Urangst, die in uns drin ist. Und dazu gehört eben auch Dinge, die wir nicht kennen, zunächst einmal oder würden wir aber glauben, dass sie uns bedrohen, als kritischer wahrzunehmen. Deshalb sagen wir Dinge wie Pestizidrückstände in Lebensmitteln und in Wasser, die kann ich nicht sehen, nicht hören, nicht riechen. Das ist einfach da drin und da hat auch jemand Drittes da reingetan. Das hat natürlich viel mehr Angst auslösen, als wenn ich einen Schnaps trinke. Ja? Den will ich selber trinken. Ja, da weiß ich, dass da Alkohol drin ist und ich weiß, dass ich danach anfange zu singen. Also da habe ich ein ganz anderes Verhältnis dazu, obwohl natürlich das Glas Wasser selbst mit den geringen Pestizidrückständen drin sind, viel gesünder ist als das Glas Schnaps, was ich trinke. Also von daher gibt es eben Dinge, die uns in die falsche Richtung lenken, ja, weil wir aus einer langen biologischen und dann kulturellen Tradition, Evolution, darauf geschult worden sind.
SWR2 Zeitgenossen mit dem Risikoforscher Ortwin Renn. Herr Renn, sind Sie selbst eigentlich ein ängstlicher Mensch?
Als Kind war ich relativ ängstlich, das weiß ich noch. Also ich bin ungern auf Bäume geklettert und weil ich immer Angst hatte, ich würde runterfallen und war also eher etwas zurückhaltender. Dann, als ich in der Pubertät kam, da kommt so ein bisschen die Zeit, wo man etwas tollkühner wird. Da versuchte ich dann auch, dieses Manko möglichst abzuwenden. Auch man will ja auch cool sein gegenüber den damaligen Jugendlichen. Aber dieses Gefühl zwischen Angst und Wagemut, sozusagen einen richtigen Weg zu finden, hat mich vielleicht mitgeprägt und dann ganz indirekt auch beeinflusst, eben Risikoforscher zu werden.
Frühkindliche Prägung, um diesen Beruf zu ergreifen sozusagen. Sie sind ja unter anderem aufgewachsen in Jülich als Sohn eines Gymnasialdirektors. Dann haben Sie in Köln Soziologie, Sozialpsychologie und Volkswirtschaft studiert und zusätzlich eine journalistische Ausbildung gemacht. Und dann haben Sie angefangen, in der Pressestelle der Kernforschungsanlage Jülich zu arbeiten. Und bald haben Sie dort geforscht, in einer Zeit, in der die Anti-Atomkraftbewegung ganz stark war. Was hat Sie dann gereizt, dort zu arbeiten?
Ja, also gut, zu der damaligen Zeit fing das erst gerade an. Also ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über den Protest gegen Kernenergie oder Atomenergie in Wiel. Das war 1976. Und da fing das gerade erst an. Also man muss ja bedenken, als Jülich als Kernforschungszentrum ausgesucht wurde, gab es einen Wettbewerb, welche Stadt das gewinnen würde. Die Städte haben sich darum gerungen. Ja, es gab also bis hin zu Korruptionsgeldern, die geflossen sind angeblich, damit überhaupt man dieses Kernforschungszentrum bekommen würde. Und 76, als ich noch im Studium war und dann eine Diplomarbeit machen wollte, da bin ich zu meinem Professor damals gegangen und habe ihm gesagt, ich finde das interessant, da gibt es plötzlich eine Protestbewegung da unten in Wiel. Da hat er gelacht und hat gesagt, lieber Herr Renn, 3 Monaten ist alles vorbei. Und das ist alles nur eine Eintagsfliege. Aber ich habe mich nicht abbringen lassen, habe gesagt, nein, ich glaube das nicht und bin damals nach Jülich gegangen. Ich kannte das ja, dass da ein Kernforschungszentrum war und habe gesagt, ob die nicht auch ein Stück weit die empirischen Arbeiten mit finanzieren könnten. Das haben sie gemacht. Und so habe ich meine Diplomarbeit damals schon geschrieben über Kernenergie und über die Proteste dagegen. Naja, und als ich das gemacht hatte, hatte der damalige Direktor, das war der Professor Beckurz, der dann leider Gottes von der Roten Armee-Fraktion dann umgebracht worden ist. Aber er hat das erkannt, dass das ein wichtiges Thema war. Also die Akzeptanz der Bevölkerung, überhaupt die Resonanz in der Gesellschaft, das hatten die einfach gar nicht
auf dem Schirm.
Im Blick. Hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann war ich sozusagen der Erste, der das gemacht hat. Und ich sollte damals schon erst eine Forschungsstelle kriegen. Und da hat aber der damalige Wissenschaftstechnische Rat gesagt, sowas brauchen wir nicht. Das sind also Soziologen, die kommen hier nicht rein. Und dann hat man mich in der Öffentlichkeitsarbeit gesteckt, weil ich ja auch ein journalistisches Studium absolviert hatte. Aber dann innerhalb von 2 Jahren habe ich dann zusammen mit damals noch Herr Beckertz dann diese Stelle mit kreiert und initiiert. Die hieß Mut, Mensch und Technik. Ja, man brauchte Mut dafür, um sich diesem Thema zu widmen. Und das war also wirklich ein Lehrlaboratorium. Da habe ich eben gelernt, auch ja, welche Ängste gegenüber Kernenergie entstanden sind, warum, wie Menschen darauf reagieren, wie Risikowahrnehmung auch tatsächlich in so einem Fall abläuft. Und das hat mich sehr geprägt.
Wiel war ja auch, hat sich ja ausgewachsen zu einer riesigen Bewegung gegen Atomkraft in diesem Dreiländereck?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja auch so, dass ich durchaus selber auch eine gewisse Wandlung durchgemacht habe. Als ich da anfing, war ich natürlich auch ein Verfechter der Atomenergie und habe gesagt, das ist doch die tolle Energie, hochenergiedicht, da können wir unsere Energiebedürfnisse mit wenig Umweltverschmutzung erreichen. Und erst im Verlauf der Zeit habe ich dann doch auch gelernt, dass es eben nicht nur darauf ankommt, wir haben diese ganze Frage der Entsorgung und so weiter, ich brauche das ja jetzt nicht auszuführen. Und ich habe mir dann auch Jahre 2011 in der Ethikkommission gemeinsam mit anderen deutlich gemacht, ja, wir können heute auf Atomenergie verzichten. Das ist eine Energiequelle, die uns zwar sehr viel Energie bringen kann, aber eben auch mit entsprechenden Risiken. Insofern ist es auch gut, wenn wir ohne Atomenergie auskommen. Aber zur damaligen Zeit ging es mir gar nicht so sehr um die Technik, als um die Frage, was beängstigt die Menschen?
Das war ja kurz nach dem Unfall im März 2011 nach Fukushima, als diese Ethikkommission ins Leben gerufen wurde. Und da waren die Ängste wahrscheinlich besonders stark.
Das war, also die Ängste waren natürlich, glaube ich, im Grunde genommen seit Tschernobyl groß in Deutschland. Ich meine, die Bevölkerung war überwiegend nicht für den Ausbau der Kernenergie, das muss man deutlich sagen. Das heißt also, hier gab es eine starke Gegenbewegung und die war nicht nur getrieben von Ängsten, sondern auch von berechtigten Anliegen, das muss man deutlich sagen. Und kurz vor 2011 war es ja so, dass die Bundeskanzlerin noch mal überlegt hatte, ob man nicht das Auslaufen der Kernenergie verschieben könnte, um quasi auch den erneuerbaren Energien sozusagen mehr Zeit zur Markteinführung zu geben. Und dann kam Fukushima und da ist sie auch, ich habe es ja selber miterlebt in der Kommission, das war auch glaubhaft, das war nicht nur Strategie, wie viele das geschrieben haben. Es wird zwar bei uns kein Tsunami kommen, aber wenn irgendetwas sehr Ungewöhnliches passiert, dann können wir uns in Deutschland, ein so hoch besiedeltes Land, nicht leisten, eine Gefahrenquelle zu haben, die derart hohes Katastrophenpotenzial hat. Und da müssen wir jetzt einen anderen Ausweg für finden. Und da bin ich damals in diese Ethikkommission mit eingestiegen. Die wurde ja von Klaus Töpfer geleitet. Ich glaube, es war eine sehr konstruktiv wirkende und auch sehr verantwortungsbewusste Kommission. So habe ich sie auch die anderen Mitglieder erlebt, um dann zu dieser Empfehlung zu kommen, wir können aus der Kernenergie aussteigen, ohne dass wir letztlich das Stromnetz sozusagen überlasten oder sogar einen Stromausfall riskieren. Aber wir müssen natürlich alles daran setzen, dass wir die erneuerbaren Energien auch entsprechend ausbauen.
Eine wichtige Station in Ihrem beruflichen Werdegang war sicher auch die Akademie für Technikfolgenabschätzung Baden-Württemberg, die Lothar Späth als Ministerpräsident damals ins Leben rief, als Aushängeschild fürs Land, als einzigartiges Frühwarnsystem, das die Risiken neuer Techniken vorzeitig erkennen und entschärfen hilft und auch Innovationen ermöglicht, abgewogene Innovationen. Wie betrachten Sie die Arbeit dort aus heutiger Sicht?
Ja, also Sie haben netterweise verschwiegen, dass der nächste Ministerpräsident...
Das kommt noch. Okay, Erwin Teufel hat 2003 gesagt, ist Schluss. Haben Sie zu viele unangenehme Wahrheiten verbreitet etwa? Oder?
Unter anderem auch. Na, ich glaube, es war etwas zu früh. Also ich habe jetzt auch viel mit ehemaligen Politikern und Politikerinnen zu tun. Wo ich jetzt in Berlin bin, ist das natürlich ein bisschen einfacher. Und die sagen, das war ein großer Fehler. Das sage ich nicht jetzt, um mich selber reinzuwaschen. Wir haben auch sicherlich Fehler gemacht. Aber dass man die Technikfolgenabschätzung, heute würde man vielleicht eher sagen, Maßnahmenfolgen abschätzen, hat eingehen lassen. Sie war ein Stück weit ihrer Zeit voraus, weil sie ihm deutlich gemacht hat, wir haben viele technische Veränderungen, denken Sie an die Digitalisierung, denken Sie an neue Biotechnologien und anderes mehr. an der Zeit, als wir die Akademie hatten, war das alles ein bisschen ruhiger geworden. Kernenergiedebatte war, weil keine neuen mehr gebaut wurden, relativ weg. Gentechnik wurde nicht gemacht. Und von daher war es also etwas ruhiger. Und dann haben wir aber trotzdem versucht, genau auf diesen neuen Felder, Digitalisierung, aber eben auch neue Energie, Windenergie und so weiter, zu überlegen, was sind denn da auch die möglichen negativen Folgen oder was sind die Folgen, die auch in Richtung Bevölkerungsakzeptanz wesentlich und wichtig sind. Das war aber alles noch ein Frühwarnsystem. Und da kam eben der Punkt, naja, brauchen wir das denn wirklich? Aber es war dann der Entschluss, es nicht weiter zu verfolgen. Wir haben einen Teil natürlich der Aktivitäten dann an die Universität Stuttgart gerettet. Also insofern haben wir dann auch dort ein Institut mit aufgebaut, das diese Aufgaben mit übernommen hat. Aber ich glaube, es wäre für Baden-Württemberg ein Gewinn gewesen, auch heute noch so eine Akademie zu haben.
Und was kann Risikoforschung dann im besten Fall leisten am Ende?
Also es kann Risiko ins Verhältnis setzen. Also wir haben natürlich immer in der Öffentlichkeit die Tendenz, sozusagen das Risiko oder den Schadstoff des Tages oder der Woche und alles andere wird ausgeblendet. Also Risikoforschung, gerade weil sie breit angelegt ist, kann sagen, liebe Leute, das ist zwar ein Risiko, aber es ist ein kleines, das ist ein ganz großes, das habt ihr übersehen. Das gilt auch für politische Risiken. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, auch gerade in der Demokratie. Verhältnismäßigkeitsregel ist ja eines der herausragenden Zeichen auch demokratischer Verfassungen. Und da können wir als Risikoforscher helfen, diese Verhältnismäßigkeit, ich sag mal, in evidenzbasierte Abschätzungen zu überführen. Das zweite ist Frühwarnsysteme. Da sind wir teilweise gut, teilweise weniger gut drin. Also denken Sie nur an die Naturgefahren. Da haben wir heute in vielen Bereichen schon recht gute Vorhersagesysteme, also was Überflutungen anbelangt, was Extremwetterereignisse anlangt und so weiter. Aber auch bei vielen technischen Risiken, wenn wir sehen, wo sind also die Indikatoren, die uns sagen, oh, jetzt könnte bald was passieren und wir können dann eingreifen, bevor es passiert. Der Nachteil dieser Forschung ist, dass sie nicht besonders gut in der Öffentlichkeit, ich sag mal, ankommt, weil man ja was verhindert. Und wenn man was verhindert, kommt es nicht, ja. Wir nennen das Präventionsparadox. So Waldsterben ist mal so ein gutes Beispiel. Man hat es verhindert, ja. Und dadurch ist der Wald nicht gestorben, aber hinterher sagen die Leute, das war alles nur blinde Aufregung.
Gibt es für Sie als Risikoforscher da auch moralisch-ethische Leitplanken? Sie haben ja mal über Protestbewegungen geforscht, genauer gesagt über den arabischen Frühling habe ich gelesen und haben das dann sein lassen. Warum?
Das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben also tatsächlich aus den sozialen Medien einen Indikator entwickeln können, der uns voraus zeigt, wenn solche Systeme brechen, in dem Sinne, dass also ja Revolution ausbricht. Das war ein Indikator, der auch relativ gut die Dinge vorhersagen konnte.
Also unzufriedene auch, Tweets oder was haben Sie, ja, auf was haben Sie sich bezogen?
Ja. Genau, also im Prinzip ist es so, wir haben die unzufriedenen Tweets gezählt und geteilt durch die Zahl der Leute, die verhaftet werden. Und dann haben wir eben auch kritische Schwellenwerte auch herausgefunden, wo es dann anfängt zu knacken. Als wir das zum ersten Mal veröffentlicht haben, bekam ich sehr seltsame Anrufe aus einer New Yorker Think Tank, die mich eingeladen hätten, doch mit ihnen die Daten zu teilen. Und sie würden mir einen Businessflug nach New York bezahlen oder auch erster Klasse, wäre kein Problem. Und da wurde ich etwas stutzig, weil, naja, für Wissenschaftler ist das sehr ungewohnt, diese Art von Luxus. Und dann habe ich dann noch wirklich geforscht und habe dann gesehen, dieser Think Tank war ein geheimer Think Tank von Nordkorea, der in New York heimlich sozusagen, oder so heimlich war es nicht, ich habe es ja selber rausgefunden, aber man musste schon sehr tief nachforschen, um zu sehen, also das war Nordkorea und natürlich waren die sehr interessiert zu wissen, wie viele Leute müssen wir verhaften, damit unser Regime weiter bestehen kann. Oder China hatte ein Rieseninteresse. Ich kriegte also von Leuten, die ich nie kannte aus China, plötzlich Post, die mich einluden, auch mit allem drum und dran. Und da ist mir aufgegangen, naja, also das ist vielleicht doch jetzt ein ganz gefährliches Instrument. Wir haben also diesen Datensatz nicht rausgegeben. Also da haben wir gesagt, nein, der Missbrauch ist einfach zu groß. Ich habe auch dann auf dem Gebiet nicht mehr weiter geforscht, weil ich dachte, ja, es ist ja eigentlich ein Rezeptbuch für Diktatoren und das wollen wir nicht.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Risikoforscher Ortwin Renn. Herr Renn, Sie sind einer von drei wissenschaftlichen Direktoren am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und dieses Institut forscht mit dem Ziel, gesellschaftliche Wandlungsprozesse hin zu mehr Nachhaltigkeit zu gestalten. Jetzt nehmen wir mal ganz konkret den Klimawandel. Warum ist es so schwer, hier was zu ändern?
Nun, da sind mehrere Gründe. A, damit zusammenhängen, dass der Klimawandel schleichend erfolgt. Und alles, was schleichend erfolgt, ist in unserer Wahrnehmung eher mal hintendran, ja. Und das ist also ein wesentlicher Gesichtspunkt. Der zweite ist, dass die bisherigen Auswirkungen des Klimawandels bei uns in Deutschland noch relativ harmlos sind. Wir hatten zwar zwei sehr heiße Sommer, und die waren schon Vorboten des Klimawandels, und da sind auch viele Leute wach geworden. Aber es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, jetzt sagen wir mal, mit der Corona-Krise, die wir im Moment haben, wo Tausende von Menschen direkt gestorben sind. Das Dritte ist, und das ist das, was uns vielleicht noch in Zukunft noch viel mehr Sorgen machen wird, beim Klimawandel haben wir es mit dem Risiko zu tun, selbst wenn wir jetzt absolut CO2 einsparen würden und alles tun würden, ja, was dem Klimawandel entgegenwirkt, wird es Jahrzehnte dauern, bis es wirklich wirken wird. Und das sehe ich immer noch als großes Problem an, und da arbeiten wir auch dran. Wie können wir das so kommunizieren, dass Menschen nicht den Eindruck haben, na ja, ich tue was, aber es passiert ja gar nichts. Also so lange will keiner warten. Ja? Und dann kommen Leute und sagen, na ja, also hat ja nichts gebracht. Ich habe jetzt tatsächlich auf Fleisch verzichtet. Ich habe so viel getan und es ist immer noch heiß. Ja? Dann ist es ganz, ganz schwierig, das aufrechtzuerhalten. Und das wird uns auch in Zukunft noch mehr belasten, als es uns jetzt schon belastet.
Weil die Folgen könnten ja weit dramatischer sein als jetzt bei Corona.
Absolut.
Springt hier vielleicht auch die Politik zu kurz, weil das sind unangenehme Entscheidungen. Es geht um Verzicht. Man will wiedergewählt werden.
Ganz klar. Ich meine, Politiker und Politikerinnen sagen mir auch häufig, Herr Renn, ich glaube Ihnen das ja, aber erst müssen Sie mal meine Wähler und Wählerinnen überzeugen. Und wenn die überzeugt sind, dann mache ich das gerne. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, jeder Politiker möchte wiedergewählt werden, ja, und das gilt auch für jede Politikerin. Von daher achten Sie schon darauf, ist das mehrheitsfähig oder nicht, oder für meine Klientel mehrheitsfähig. Inzwischen denke ich auch, dass die Menschen doch mehr sensibilisiert sind, als manche Politikerinnen und manche Politiker es meinen. Also ich habe den Eindruck, dass sie da vielleicht ein bisschen mutiger sein könnten. Das wird auch durch viele Umfragen bestätigt. Nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer Rückmeldungen geben. Wenn wir beispielsweise ein großes Schild überall in jedem Ort hätten, heute hat Ort XYZ schon wieder 2% weniger CO2 ausgestoßen als gestern, dass man irgendwie Erfolgsmeldungen hat, die man weitergeben kann, die auch den Sportgeist sozusagen anspornen, weil es sonst so schwierig ist. Ja, wir lernen durch Versuch und Irrtum. Wenn wir also was versuchen, jetzt also klimafreundlicher zu sein, und das Positive zeigt sich nicht und das Negative zeigt sich auch nicht, wenn ich doppelt so viel Auto fahre, dann ist es ganz, ganz schwer, Motivation zu erzeugen.
Sie haben es ja selber gesagt, ich glaube 70-80% der Deutschen befürworten, die Umwelt stärker zu schützen und dem Klimawandel entgegenzutreten. Und auf der anderen Seite stieg der Flugverkehr in 2019 wieder an, genauso wie der Autoverkehr. Und es wurden mehr SUVs gekauft, die jetzt allerdings stärker besteuert werden sollen. Wie erklären Sie sich das? Das ist ja ein Widerspruch.
Ja, wir nennen das immer das Dilemma der Allmende. Das ist, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von sich sagt, also ich bin ja nur marginal daran beteiligt. Also mein kleines Auto, auch mein kleines SUV, das ich habe, das macht an dem gesamten Klimawandel 0,0000001% aus. Und solange die anderen sich auch nicht dran halten, dann mache ich es auch nicht. Ich bin zwar insgesamt für Klimaschutz, aber dann müssen sie alle dran halten. Und diese Einstellung ist sehr schwierig zu überwinden. Wir kennen es auch bei den internationalen Verhandlungen, haben dasselbe Problem. Alle sagen, wenn nicht alle mitmachen, macht keiner mit. Mit Ordnungsrecht könnte man einiges machen, aber es ist langt dann tatsächlich sehr viel Mut in der Politik, das zu tun. Mhm. Das freiwillig hinzubekommen, ist schwierig. Wir haben auch mal Umfragen gemacht mit Leuten, die vom Auto aufs Rad umgestiegen sind und dann wieder aufs Auto zurückgestiegen sind. Und die haben gesagt, also ich bin bei Wind und Wetter jeden Tag mit dem Rad gefahren, und da sehe ich meinen Nachbarn, wie er mit seinem SUV quasi hart an mir vorbeifährt und mir die Pfütze noch ins Gesicht und winkt. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt vorbei. Ja? Und das ist auch psychologisch nachvollziehbar. Ja? Das ist ja nicht etwas, wo man sagen kann, das ist nicht böswillig, sondern ja, dann hat man den Eindruck, man sitzt auf der Verliererseite. Und da müssen wir eben hin, ja, dass wir das sozusagen, dass es kollektiv attraktiv ist, nicht nur individuell attraktiv. Und da arbeiten wir auch dran an neuen Modellen, also auch Infrastruktur zu machen, bessere Radwege, all diese Dinge, dass es wie selbstverständlich ist, dass die Routine ist, da mal unter 2 oder 3 Kilometer mit dem Rad zu fahren, und dass das Geschäft Sachen dann auch bringt, wenn ich gehbehindert oder wenn ich nicht viel schleppen will. Also alle die Dinge sind ja machbar, und da könnte man sehr, sehr viel CO2 sparen. Das macht knapp 20% schon aus. aus. Also es ist sehr viel. Und von daher, glaube ich, müssen wir solche kollektiven Lösungen wirklich auch entwickeln, dann durchaus auch, ich sag mal, Anreize schaffen, dass Menschen das auch tun. Und wenn man sieht, das macht der Nachbar auch, ja, der fährt jetzt auch mit dem Fahrrad, dann komme ich mir blöd vor, wenn ich mit dem SUV alleine fahre. Ja? Also man muss genau diese Relation umdrehen und daran muss man arbeiten.
In diesem Bereich ist auch Kommunikation ganz wichtig, dass man die Leute eben mitnehmen muss und zwar nicht, indem man Panik schürt.
Absolut, ja. Also ich bin auch nicht so sehr großer Freund des Wortes mitnehmen. Das hat so einen paternalistischen Zug. Ja?
Also ich ansprechen glaube, vielleicht.
Ja, ist besser. Ich weiß, das Wort mitnehmen wird immer gesagt, auch in der Politik. Deshalb bin ich da jetzt ein bisschen sensibel, weil es was anderes sagt. Ich weiß, was richtig ist und du Blöder, musst mitgenommen werden. Ja, und du bist also noch ein bisschen hinten dran. Das ist es ja nicht. Ich meine, die meisten Leute wissen auch, ja, dass Autofahren nicht gut fürs Klima ist. Das ist ja nicht so, als ob das völlig für sie eine Neuigkeit ist. Nee, ich glaube, man muss sie einbinden. Und ich dann, was ganz wichtig ist, und das wird ja teilweise auch heute gemacht, dass wir eben neue Kommunikationsformate ausprobieren, wo wir, wir nennen das Reallabore oder wie auch immer, wo wir in Quartiere reingehen und sagen, Leute, das ist das Problem, was können wir machen? Arbeitet mit an der Lösung. Sollen wir mehr Fahrradwege machen? Wollen wir Mitfahrgelegenheiten machen? Das geht ja auch sehr gut. Wollen wir sehen, dass wir vielleicht bei den Siedlungsstrukturen eben doch mehr Läden in der Nähe haben? Also man kann sehr viel tun, auch im Sinne von Planung, gemeinsam etwas erarbeiten. Und dann ist es auch, wir nennen das Ownership, ja, das ist das englische Wort, das Wort Eigentum passt da nicht so richtig. Also die Leute erfüllen so etwas wie mit Stolz, dass sie da eine Lösung bereitgestellt haben. Und die haben sie kreativ gemeinsam mit uns gefunden. Selbsterarbeitung von Lösungen unter dem kreativen Potenzial der Menschen, die da sind. Die alle haben das Potenzial und das kann man auch, glaube ich, rausnehmen. Natürlich muss es irgendwo angeleitet werden. Das ist auch klar. Sie brauchen auch eine Wissensgrundlage. Dafür sind wir als Wissenschaftler auch da. Aber letztendlich müssen die Lösungen aus der Gemeinschaft selber kommen. Und da hoffen wir auch darauf, dass wir da noch wesentlich bessere Formate entwickeln können.
Also wissenschaftlicher Sachverstand kann hier auf jeden Fall helfen. Glauben Sie, dass die Stimmen der Wissenschaftler stärker gehört werden? Wir haben es jetzt in der Corona-Krise gesehen, da hat man sich sehr stark darauf bezogen, aus der Politik oder von der Politik her. Glauben Sie, dass es auch zum Beispiel beim Klimawandel künftig eine stärkere Rolle spielen könnte?
Also ich denke schon, dass es zumindest nicht schlechter wird. Ja, ich meine, man hatte ja auch schon bei der Friday for Future Bewegung, die ja vor Corona war und die da ja auch eine große Resonanz in der Gesellschaft hatte, die hat sich ja immer wieder auf Wissenschaft berufen. Ich denke, dass nach Corona diese Form, dass man eben sagte, Wissenschaft hat diese Frühwarnfunktion, noch stärker empfinden wird und sich auch noch stärker ausdehnen wird. Ob sie sich dann in Handlungen niederschlägt, glaube ich, da müssen wir auch vor Illusionen warnen. Also zwischen Handlung und Einsicht stecken viele, viele Hürden dazwischen, wo Wissenschaft nur begrenzt helfen kann. Aber letztendlich ist es natürlich eine Frage auch der politischen Willensbildung, der gesellschaftlichen Meinungs- und Gruppenbildung. Ob sich sowas durchsetzt oder nicht, das können wir beobachten, aber nur begrenzt beeinflussen.
Wenn wir jetzt mal gegen Ende der Sendung nochmal grundsätzlich auf Corona, auf die Corona-Krise schauen, falls sich das überhaupt schon sagen lässt, was können wir denn daraus lernen?
Es wird nicht die letzte Krise dieser Art sein. Über Klimaschutz hatten wir gesprochen. Beispiel Cybersecurity könnte so eine Krise werden. Und wir müssen also die öffentlichen Ausgaben, die wir tun, um Gesellschaft und Wirtschaft zu stützen, in Richtung auf diese nachhaltigen Ziele hin ausrichten. Das heißt nicht, dass wir unserer Wirtschaft damit Schaden zufügen. Im Gegenteil, auch die Wirtschaft profitiert zumindest mittel- und langfristig davon, je nachhaltiger sie strukturiert ist. Und deshalb bin ich sehr dafür, und das ist ja teilweise auch geschehen, in Konjunkturprogramme zu sehen, hilft das, die Wirtschaft auf einen nachhaltigeren Pfad zu bringen oder hindert es daran? Also um da ein Beispiel zu machen, ja, Elektrofahrzeuge zu subventionieren macht Sinn, weil das tatsächlich dem Ziel der Nachhaltigkeit näher kommt, nicht 100%, aber näher kommt, während Dieselmotoren zu unterstützen, auch wenn sie jetzt umweltmäßig die neuen durchaus okay sind, aber langfristig sind sie nicht nachhaltig, CO2 und anderes mehr, was damit verbunden ist, dann macht es keinen Sinn, dass wir das auch noch durch Steuermittel investiv unterstützen. Also wesentlich wäre es zu sagen, die Politik muss darauf achten, dass die Gelder, die sie in Gesellschaft, in Wirtschaft einsetzt, dann auch den Zielen der Nachhaltigkeit dient. Langfristig profitiert die ganze Gesellschaft davon.
Hätten Sie sich da stärkere Vorgaben noch gewünscht in diese Richtung, in diesem 130 Milliarden Hilfsprogramm?
Also ich hätte es sehr schön gefunden, wenn es tatsächlich noch etwas stärker in dieser Richtung ausgerichtet gewesen wäre. Also hätte noch mehr in Richtung nachhaltigen Tourismus tun können. Energiesektor, da tut man schon einiges in der Richtung. Also Energiewende ist ja quasi das Programm, das die Bundesregierung verfolgt. Aber auch da hätte ich mir noch mehr Impulse vorstellen können.
Wenn Sie jetzt persönlich in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich dann für sich?
Ja gut, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Insofern ist die Zukunft für mich natürlich absehbar. Aber ich habe natürlich Kinder, ich habe Enkel, für die ich natürlich auch eine lebenswerte Zukunft wünsche und erhoffe. Und ich denke, wir haben das Potenzial dazu. Das ist das, was mich optimistisch macht. Hoffe, dass wir klug genug sind, so schnell zu lernen, dass wir nicht durch die Katastrophen lernen müssen. Und da ist Corona nur ein kleines Vorzeichen einer Katastrophe. Das könnte noch viel schlimmer werden, wenn wir die ökologischen Krisen nicht frühzeitig angehen. Und ich hoffe, dass noch in meinen Lebzeiten diese Wende Richtung Nachhaltigkeit gelingen kann.